Ich predige heute Morgen über Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Sehr bekannte Geschichte. Jesus ist 6 Tage vor seinem Tod nach Jerusalem gewandert und hier ist er in seiner letzten Station vor Jerusalem, nämlich in Jericho. Und er kam nach Jericho hinein und wollte hindurchziehen. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er vermochte es nicht, wegen der Volksmenge, weil er von Gestalt klein war. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn Jesus sollte auf jenem Weg hindurchziehen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er zu ihm auf und sprach: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie es sahen, murrten sie alle und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich jetzt den Armen. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich es 4-fach zurück. Da sprach Jesus zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, wie denn auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Stichwort verloren. Ich denke, jeder von uns hat schon mehrfach Dinge verloren, vielleicht auch Personen oder Tiere. Wie sieht es aus? Haben Sie schon mal Geld verloren oder den Schlüssel und mussten dann vielleicht sogar die ganze Schließanlage erneuern? Oder haben das Schmusetier Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter verloren und mussten dann tagelang Tränen ertragen? Oder irgendein Haustier kam abhanden? Oder vielleicht haben Sie Kleidung irgendwo liegen gelassen und sie nicht wiederbekommen? Oder Ihre Brieftasche hat plötzlich einen anderen Besitzer, weil Sie sie unvorsichtig irgendwo liegen ließen und die Euro-Schecks werden jetzt langsam eine nach dem anderen auf Ihrem Konto eingelöst, aber nicht von Ihnen. Wie sieht es aus, wenn wir etwas verloren haben? Haben wir sehr viel Zeit investiert, um es wiederzufinden? Und da könnte man schon überlegen, was haben wir wiedergefunden, wen haben wir mit eingesetzt, um das Verlorene zu suchen? Wie viel Erfolg hatten wir? Ich musste lachen, ich habe einmal eine Brieftasche gefunden an einem Jahreswechsel, ganz viel Geld, hunderte von Mark, hunderte von Dollars, all diese Plastikkarten drin. War mir klar, das muss einem Amerikaner gehören. Und dann habe ich so mein inneres Wissen von Amerikanern sortiert und gesagt, das sind ja Leute, die nicht weit laufen. Also wenn hier die Brieftasche gefunden wurde, dann muss der ja ganz aus der Umgebung stammen, zumal das eben die Silvesternacht war. Hab dann am nächsten Morgen bei einer mir bekannten Person dort in der Nähe angerufen und hatte schon einen Volltreffer gelandet. Das heißt, da hatte jemand anders das gefunden, was einer verloren hat. Und Jesus bezeichnet Menschen, die ohne Gott im Herzen leben, als verloren. Er sagt, er selbst sei gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Jetzt müsste man überlegen, was kennzeichnet einen Gegenstand, den wir verloren haben? Einmal, er gehört nach wie vor mir. Jetzt gibt es diese feine deutsche Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Also ich bin nach wie vor der Eigentümer, aber nicht mehr der Besitzer. Ich habe es nicht mehr. Und wenn Jesus sagt, Menschen ohne Gott im Herzen sind verloren, dann heißt es, sie gehören Gott. Aber Gott besitzt ihr Leben nicht. Warum? Weil sie es selbst verwalten, ohne nach Gottes Plan und Führung zu fragen. Ja, und das wäre der zweite Punkt. Wenn mir etwas gehört, was ich verloren habe, kann ich es nicht mehr benutzen. Ich kann es nicht mehr einsetzen, weil es nicht mehr da ist. Wenn Menschen ohne Gott im Herzen leben, so in Gottes Augen verloren sind, kann er sie nach seinem Plan nicht mehr einsetzen und nicht gebrauchen. Und sie werden eventuell zweckentfremdet eingesetzt. Der Zweck und Sinn unseres Lebens nach der Bibel ist ja zur Ehre Gottes zu leben. Und wenn jemand ohne Gott im Herzen lebt, kann es sein, dass das seiner Umgebung gefällt, dass er vielleicht sogar irgendeinen Preis, Nobelpreis oder etwas bekommt. Aber Gott ehren wird er an keiner Stelle seines Lebens. Erst dann, wenn er Jesus kennenlernt, wäre das anders. Hier ist ein Mann, der sehr reich ist, äußerlich reich, innerlich arm. Er arbeitet mit der damaligen Besatzungsmacht, den Römern, zusammen. Er erpresst von Menschen Geld, je nachdem, wie er das so die Leute einschätzt, ob die viel hergeben können oder wenig, oder mit ihm befreundet sind oder nicht. Und vollzieht eigentlich dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt, das heißt auch seine kleine Welt. Gestern hörte ich gerade die neue Kriminalstatistik für 1994 von der Bundesrepublik, nur im Rundfunk, also ohne detaillierte Informationen. Da gab es 6,5 Millionen angezeigte Straftaten und ich schätze mal so privat, dass davon mindestens 80% etwas mit Geld zu tun haben, im direkten oder indirekten Sinn. In der letzten Woche gab es allein zwei Geiselnahmen in Verbindung mit Geld. Und jetzt die persönliche Frage an Sie und an mich. Gibt es jemand unter uns, der muss sich nicht melden, aber sich mal fragen, der noch nie etwas weggenommen hat, was ihm nicht gehört? Und sei es auch früher als Kind, wo er sich vielleicht jetzt nach 40 Jahren oder 50 oder wie viele Jahren daran erinnert, der noch nie ein Formular ungenau ausgefüllt hat, damit man es nur zu seinen Gunsten missverstehen konnte, der noch nie sein Alter manipuliert hat, sei es raufgesetzt hat als Kind, damit er schon irgendetwas darf, was er noch nicht dürfte, das heißt heruntergesetzt, damit er noch in irgendwelche Vergünstigungen kommt, die nur bis zu einem gewissen Alter gelten. In unserer Industrie, soweit ich weiß, sind Schmiergelder immer noch steuerlich absetzbar. Die Firmen zahlen, unsere Verwaltung ist immer korrupter, zwar noch nicht so wie in einem Entwicklungsland, aber es nimmt rasend zu. Viele Familien sind durch die Auseinandersetzung über das Erbe der Eltern hilflos und für immer zerstritten. Geld regiert die Welt, aber zertrümmert sie auch. Ich las gerade sehr nett, dass in Thailand jetzt ein neues Parlament gewählt wird. Und da kann man Stimmen kaufen. Die Leute machen das also besser als wir. Das heißt, wenn man als Abgeordneter genügend Geld hat, kann man in ein Dorf gehen und einem Bauern 20 oder 30 Mark geben, je nachdem zwischen 10 und 30 Mark. Und dann kriegt man seine Stimme. Man kann auch ein ganzes Dorf kaufen. Das wäre dann bei 1000 Einwohnern ungefähr 20.000 bis 30.000 Mark. Und wenn man als Partei einen erfolgreichen Abgeordneten kaufen will, von dem man mit Sicherheit weiß, dass er wiedergewählt wird, dann kostet das ungefähr 1 Million Mark. Geld regiert die Welt. Man kann sehr viel damit machen. In den vergangenen Tagen und Wochen wurde ja auch mit Geld eine fantastische Spielerei in Deutschland verwirklicht. Der Reichstag wurde eingepackt für ein paar Millionen Mark. Und die Leute finden das gut, sind begeistert, nachdem Hunderttausende dorthin pilgern. Ja, da hat auch Geld eine Rolle gespielt und Fantasie. In der letzten Woche wurde aber noch etwas eingehüllt, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da wurde eine neue Fristenregelung für ungeborene Kinder im Parlament beschlossen und da wurde das Lebensrecht der Kinder eingehüllt durch das Selbstbestimmungsrecht der Frau und zwar mit Beratungspflicht. Aber letztlich wird dann doch jährlich ungefähr 300.000 Kindern unseres Volkes das Leben vorenthalten vor der Geburt. Und ich denke mal, dass da in einem großen Teil der Fälle direkt oder indirekt auch materielle Gesichtspunkte mit eine Rolle spielen. Nicht nur persönliche, die es natürlich sicher sehr häufig gibt. Zachäus heißt scherzhaft auf Deutsch der Unschuldige. Also sein Name bedeutet Unschuld. Das finde ich immer interessant, wenn Leute, die so schieben, auch dann noch schuldlos sind. Aber er wurde ja später seine Schuld los an Jesus. Jesus hat Jericho besucht und es gab einen Volksauflauf, jeder wollte ihn sehen. Vielleicht so, wie wenn heute irgend so ein toller Sänger wo lang käme und jeder noch ein Autogramm haben will von ihm. Einer stieg, nämlich der Zachäus, auf einen Beobachterposten, also so eine Art private kleine Baumtribüne und von dort wollte er sich informieren, wer dieser Jesus ist. Jesus hat ihn dann heruntergeholt und kam in sein Haus, insofern könnte man für Fußballfans eine nette Formulierung wählen, der gerettete Absteiger. Er kam also herunter, weil Jesus ihn rief. Wobei es interessant ist, Jesus hat ihn nicht nach seinem Namen gefragt, er wusste, wie er heißt. Und das gilt für jeden, der heute Morgen hier ist. Ich denke, dass er nicht aus Zufall da ist oder nur, weil jemand ihn eingeladen hat oder irgendein Bekannter ihn mitnahm, sondern dass Gott das so wollte. Jesus kennt jeden mit Namen ganz persönlich. Ich denke, Sie kennen alle das kleine Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dann heißt es ja, kennt auch dich und hat dich lieb. Es steht zum Beispiel in dem Psalm 147, Vers 4, der den Sternen die Zahl bestimmt und sie alle mit Namen ruft. Das heißt, wir haben gar keine Ahnung, wie viele Sterne es überhaupt gibt, aber Gott hat selbst für all diese für uns ahnungslosen Sterne einen Namen und er weiß, wie sie heißen. Wie viel mehr ist er an Menschen interessiert, redet sie an und sagt, heute bist du ganz persönlich gemeint. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, und dann gibt es für einzelne Personen irgendwann so ein göttliches Muss. Heute muss ich in deinem Hause einkehren. Das heißt, heute muss ich in dein Leben hineinkommen. Und es kann ja vielleicht sein, dass das sogar heute Morgen hier geschieht, dass jemand schon lange über diese Frage nachdenkt, wie sieht es eigentlich aus zwischen Jesus und mir? Soll er in mein Leben oder werde ich mich weiter auf der Informationsschiene aufhalten, statt auf der Begegnungsschiene mit ihm es konkret werden zu lassen? Glauben bedeutet nicht für wahrhalten, sondern Vertrauen. Für wahrhalten gibt es natürlich auch, da sollte man eher das Wort meinen einsetzen. Ich meine, dass morgen das Wetter genauso wird wie heute, ist besser als zu sagen, ich glaube, dass morgen das Wetter genauso wird. Glauben bedeutet Vertrauen haben und eine Beziehung, in einer Beziehung leben. Das ist Glauben. Und wenn es heißt, ich glaube an Jesus, geht es nicht darum, dass ich in diesem Glaubensbekenntnis all diese Lehrsätze abhaken kann, eine nach dem anderen, bis ich vielleicht irgendwann ins Stocken komme, sondern dass ich eine Beziehung zu dieser Person habe. Heute muss ich in deinem Hause einkehren. Der Zachäus hat es übrigens sofort beherzigt. Er kam sofort von seinem Baum runter und nahm ihn mit Freuden auf. Gerade so, als ob er sehnsüchtig darauf gewartet hätte, es sich aber gar nicht vorstellen konnte, dass Jesus zu ihm kommt. Und das finde ich großartig, wenn Menschen erleben, wie Jesus in ihr Leben kommt. Wenn sie einfach spüren, heute ist es soweit, ich bin offen für diesen Erlöser, ich kann mich ihm nicht mehr entziehen, ich nehme ihn in mein Leben auf. Da gibt es ja diesen schönen Vers, Johannes 1, Vers 12, den viele auswendig können. Wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und darin wird deutlich, Christsein bedeutet nicht evangelisch oder katholisch oder freikirchlich zu sein oder ausgetreten zu sein, sondern ihn im Herzen zu haben. Und dann sagt die Bibel, wäre man gerettet. Jetzt die Frage, was bedeutet es eigentlich, bei Gott gerettet zu sein? Bei einer Rettung, siehe Geiseldrama letzte Woche, braucht man normalerweise Retter, also Leute, die sich für einen einsetzen, um einen aus einer Gefahr herauszuholen. Ja, und was ist die Gefahr, aus der Gott unser Leben herausholt, wenn Jesus es rettet? Ich weiß nicht, wie gut Sie in der Schule waren. Da gibt es ja immer verschiedene Begabungen, sprachliche und mathematische und künstlerische. Angenommen, da hat einer einen tollen Deutschaufsatz geschrieben, viele Seiten, sprachlich fließend, ein Aufsatz über ein gestelltes Thema. Und dann steht darunter am Ende, Thema verfehlt. 6. Unterschrift des Lehrers. Ein sehr flüssiger Aufsatz, aber am Thema vorbei geredet. Wenn Gott mich rettet, dann rettet er mich vor diesem Thema verfehlt Leben. Mein Lebensthema ohne Gott wäre, dass ich zu meiner Ehre, zu meiner Befriedigung lebe. Und wenn ich dann der Ewigkeit einmal vor Gott auftauchen würde, dann würde er sagen, das mag dich ja erfreut haben, aber das Thema deines Lebens war, zu Gottes Ehre zu leben. Und deshalb ist dein Lebensthema verfehlt. Wenn Gott mich rettet, rettet er mich also davor, mein Lebensthema zu verfehlen. Oder Sie kennen wahrscheinlich dieses nette Lied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Viele haben ja die Vorstellung, ich habe so wenig Fehler getan, dass Gott mich annehmen wird. Erstaunlicherweise versucht es keiner bei der Polizei durchzudrücken, wenn gerade ein Radargerät ihn geblitzt hat. zu sagen, ich bin jetzt 400 Kilometer immer halbwegs in der Geschwindigkeit gefahren, die man fahren sollte. Nur ausgerechnet an dieser Stelle hier haben Sie mich erwischt. Das zählt doch nicht. 400 Kilometer sind noch mehr als diese 100 Meter hier, um die es gerade in Ihrem Bezirk geht. Da käme man schon bei der Polizei nicht durch und bei dem lieben Gott erst recht nicht. Das heißt, viele meinen, sie könnten ohne Vergebung vor Gott erscheinen. Und das ist ein ganz großer Irrtum. In meiner Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Das heißt, Gott nimmt Sünde so ernst, dass sogar Blut fließen muss, das Blut dessen, der Sünde tut, damit Gott vergibt. Und das ist dann ein Hinweis darauf, dass Jesus für uns sein Leben gelassen hat, nicht weil die Juden zu grausam waren, sondern weil hier einer stellvertretend Blut fließen ließ für sie und für mich. Errettung bedeutet, ich komme für ewig aus dem Abseits heraus, mein Leben fängt an, seiner Bestimmung zu entsprechen. Und jetzt wäre es interessant für jeden von uns, der Jesus seit kurzem oder schon langem kennt, ob man auch in seinem Leben vielleicht schon ein bisschen etwas von Rettung oder ehemals Verlorensein gespürt hat. Was hat sich auf der Ebene vielleicht verwandelt, der Ebene der Partnerschaft im Leben? Kann es sein, dass der Jesus auch Rettung irgendwo signalisierte, dass sich etwas verbessert hat? Oder auf der beruflichen Ebene, dass Dinge korrekter oder vielleicht sogar besser wurden? Wie sieht die moralische Ebene aus? Und ist das ganze Zufall, dass ich zum Glauben kam, oder Plan? Es wäre eine kleine Hausaufgabe für Christen unter uns, die Jesus vielleicht schon lange kennen, einmal Gott dafür zu danken, dass er sie gesucht hat. Ich vermute, dass die meisten von uns irgendwann mal auf seinem Ast saßen, ob das so ein theologischer Beobachterposten war oder ein, was weiß ich, irgendein moralischer Beobachterposten oder der Beobachterposten des Selbstgerechten oder keine Ahnung, wie der da oben hieß. Jesus muss jeden irgendwann von seinem Posten herunterholen und sagen, heute will ich bei dir einkehren. Wir hatten bei uns im Hauskreis vor kurzem ein Gespräch und sprachen so über Verkündigung und wie die wirkt. Und da sagte jemand, ja, ich bin eigentlich dadurch zum Glauben gekommen, dass ich zu einem Hauskreis eingeladen wurde. Und im Lauf dieser folgenden Treffen hat sich dann dieser Glaube so langsam entwickelt. Das finde ich sehr wichtig. Ich freue mich immer, wenn viele Leute im Gottesdienst sind, aber ich freue mich noch mehr, wenn jemand auch eine Gemeinschaft aufsucht, wo er Glaubensgespräche führt, weil mein Eindruck von Gottesdiensten oft ist, dass man zwar etwas Neues hört, aber bei den alten Antworten stehen bleibt, die man sich schon immer selber gegeben hatte. Ich wiederhole das nochmal, dass man zwar im Gottesdienst Neues hört, das im Moment auch vielleicht logisch aufnimmt und auf Dauer gesehen trotzdem bei den alten Antworten häufig stehen bleibt, die man sich schon immer gab, während das Gespräch einem aus diesen Antworten herauslockt und auch in neue Beziehungen führt, gerade auch um Jesus zu entdecken. Also eine Ermutigung auch zum Glaubensgespräch. Wie Jesus Menschen sucht, ist so verschieden, wie wir verschieden sind. Manchen lässt er erst vorher mal so richtig in irgendein Fettnäpfchen treten. Ja, so Leute, die sich so für ganz gut ansahen und plötzlich stellen die fest, bumm, da bin ich irgendwo voll reingetreten. Richtig schuldig geworden, ich hatte es gar nicht vor. Eine Vorbereitung, dass sie Vergebung suchen. Bei anderen ist vielleicht so, dass sie gesundheitlich ein bisschen angekratzt werden und plötzlich nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können und dann fragen, wie ist eigentlich mein Leben auf ewig? Irgendwann muss ich ja mal alles aus der Hand geben. Gibt es da irgendwo eine Anbindung, eine Sicherung, die ewig hält? Es ist so absolut verschieden. Ich war gerade bei Chinesen in Frankfurt und fragte mal meinen Übersetzer, wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Und da lächelte er so ein bisschen verschmitzt und guckte dann so eine junge Dame an, die neben ihm saß. Ich entdeckte dann später, dass es seine Frau ist. Er sagte, ich wurde gezwungen. Sagte ich, wie geht das denn, dass man zum Glauben gezwungen wird? Wenn ich das wüsste, würde ich das gerne übernehmen. Sagte, ja, ich wollte diese junge Dame heiraten. Sie ist Koreanerin. Und sie sagte, das geht nur, wenn du Christ wirst. Ja, und dann habe ich mich entschieden, habe ich mich da diesem Pastor Tao, diesem Chinesen da angeschlossen und seiner werdenden Gemeinde, um Christ zu werden. Und natürlich hatte ich dann vor, wenn ich verheiratet bin, hake ich das wieder ab. Aber das hat nicht geklappt. Ich meine die Heirat schon, aber das Abhaken nicht. Finde ich interessant, dass Menschen auch durch eine Eheschließung sogar zum Glauben kommen können, obwohl es meistens ja so ist, dass nach der Eheschließung das wirklich wieder abgehakt wird und man stellt fest, es war eigentlich nur ein Schauspiel gewesen. Jesus holt Leute von ihrem Beobachterposten herab und kehrt bei ihnen ein und vielleicht auch bei jemand heute Morgen, der sagt, es wird Zeit für mich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit habe. Ich möchte vielleicht heute Jesus mein Leben geben im Gebet. Gerettet sein gibt Retter Sinn, sagte jemand. Das heißt, wenn ich Jesus kenne, wird es mir ein Anliegen, dass auch andere ihn kennenlernen. Und die eifrigsten Menschen, die Jesus wirklich bezeugen, sind die, die ihn gerade kennengelernt haben. Die wollen es irgendwie jedem mitteilen, wobei sich mancher natürlich auch unangenehm provoziert fühlt dadurch. Aber dieser Zachäus hier, stellen sich vor, wie der die Leute provoziert hat. Der hat plötzlich angefangen, Hausbesuche zu machen. Und die Leute sagten, was will dieser Kerl bei mir? Und er sagte, nicht gleich die Tür zu klappen, ich habe Geld dabei, diesmal für Sie, nicht für mich. Und dann musste er ganz vielen Leuten Geld zurückgeben. Das finde ich gut, wenn Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, so eine Phase der Wiedergutmachung in ihrem Leben haben. Oft hat es was mit Geld zu tun, dass man Geld zurückgeben muss, wo man Dinge mitnahm und nicht bezahlte. Sehr oft hat es etwas mit Entschuldigung zu tun, dass man jemand anruft oder einen Brief schreibt und sagt, ich habe sie damals sehr hart abgeblockt oder vielleicht als Lehrer völlig falsch durch den Kakao gezogen und ähnliche Dinge. Wiedergutmachung. Manche macht es so blockweise, so einfach in einer ganzen Phase und hat dann alles hinter sich. Manche verschleppt es über Jahre und immer wieder ein bisschen mehr davon. Aber es ist gut, wenn in unserem Leben aufgeräumt wird. Und Gott möchte sicher auch dazu helfen. Für die, die unter uns schon lange Jesus kennen, ist natürlich die Frage noch mehr, wo bin ich denn in der Geschichte? Ja, vielleicht wird manche heute Morgen sagen, ich sitze auch noch auf meinem Ast. Ich informiere mich, ich höre gut zu, ich beobachte Christen, ich kritisiere ihre Fehler, auch meinen eigenen Ehepartner vielleicht, solange Jesus kennt und ich noch nicht. Da könnte man sagen, gut, derjenige sitzt auf seinem Ast, vielleicht kommt er ja herunter. Die andere Frage, wenn jemand Jesus kennt, wo bin ich in der Geschichte? Ich sitze ja nicht mehr auf meinem Ast. Ich denke, dann könnte ich mich ein Stück weit auf die Seite von Jesus stellen und sagen, wenn ich Jesus kenne, dann möchte er jetzt durch mich hindurch Menschen suchen und retten. Nicht, dass ich fehlerfrei wäre wie Jesus, aber er möchte jetzt durch mich oder durch sie hindurch Menschen suchen und retten. Und an der Stelle, denke ich, sind wir alle ein bisschen betroffen, weil wir feststellen, wir sind oft sehr zufrieden, wenn es uns persönlich gut geht, wenn die Familie läuft, der Beruf klappt, die Finanzen stimmen, der nächste Urlaub geplant ist und die Gesundheit halbwegs noch im Griff ist. Aber Menschen zu suchen und zu retten hat ja etwas mit Liebe und mit Mühe zu tun. Und ich denke, dass wir da uns vor Jesus beugen können und auch müssen, um ihm zu sagen, hilf mir, dass deine Liebe zu Menschen auch mein Leben prägt und wie du es möchtest, auch in Bewegung bringt. Ja, also eine kleine Hausaufgabe, einmal für Christen, vielleicht Jesus dafür zu danken, nicht vielleicht, sondern Jesus dafür zu danken, wie er den Einzelnen gesucht hat, wen er einsetzte, welche Umstände er geführt hat und dafür zu beten, dass Jesus uns in seine suchende Liebe zu anderen mit hineinnimmt. Und für die, die heute vielleicht noch merken, sie sitzen auf ihrem Ast, die Frage, wie lange möchten sie da sitzen bleiben? Oder könnte es sein, dass sie heute Morgen heruntersteigen und sagen, Herr Jesus, ich will für immer dir gehören. Das wäre schön. Der Einstieg war die Frage, haben wir schon mal etwas verloren? Wenn ich etwas verloren habe, bin ich immer noch der Eigentümer, aber nicht der Besitzer. Unser Leben ist Gottes Eigentum, aber es wird erst sein Besitz, in dem Jesus in mein Herz kommt und dann dort das Leben füllt und führt. Wenn jemand mit Jesus heute eventuell ganz neu beginnen möchte, kann er das ja auch jetzt in einer Gebetspause Jesus sagen. Herr Jesus, wir danken dir persönlich, dass du uns liebst. Danke, dass du jeden von uns mit Namen kennst, auch mich. Danke, dass du bereit warst, mich zu suchen und auch zu finden. Danke, dass ich dir mein Haus des Lebens öffnen konnte. Segne mich und jeden von uns in deiner suchenden Liebe auch für andere. Und Herr Jesus, da möchtest du hören, was jeder, der es will, dir jetzt im Moment in der Stille sagt, sei es, dass er dir gehören will oder neu dir zur Verfügung steht.